Ich begrüße euch ganz herzlich zur DX-Sendung hier von Radio HCJB am Wochenende 11.12. Juli. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es geht los mit den DX-Tipps und Heinz Schulz, dann eine kleine Andacht mit Rüdiger Klaue und zum Schluss das Programm der Welle 370 des Funkerbergmuseums Königs Wusterhausen. Ich wünsche euch angenehme und störungsfreie 30 Minuten. Mein Name ist Horst Wiese.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der DX-Tipps bei Radio HCJB und FM Kompakt. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Heinz Schulz. Alle Sendezeiten sind, sofern nicht anders angegeben, in UTC. Der Rückzug bekannter Rundfunkstationen, die noch auf Mittelwelle senden, geht weiter. Jetzt ist die spanische katholische Senderkette COPE an der Reihe. Eine Vielzahl von Regionalstationen haben auf ihren Mittelwellensendern Ansageschleifen geschaltet, die auf die kurzfristige Abschaltung und alternative Verbreitungswege hinweisen, oder sie sind sogar schon komplett stillgelegt worden. Eine genaue Auflistung, welche Standorte konkret betroffen sind, würde den Rahmen dieser Sendung sprengen. Es sind eine Vielzahl. Wer genaueres erfahren möchte, kann entweder bei den einschlägigen Foren wie Medium Wave Circle oder bei FM List fündig werden. Radio Taiwan International sendet im Juli, wie ich bereits berichtete, direkt aus Tangsui, und zwar zusätzlich zu den regulären Sendungen via Kostinbrot. Gesendet wird ein halbstündiges Programm an den noch verbleibenden Wochenenden 10. bis 12., 17. bis 19. und 24. bis 26. Juli, jeweils Freitag bis Sonntag ab 17 Uhr. Zum Einsatz kommt die Frequenz 15.145 kHz, ab 17.30 Uhr wird die Sendung auf 11.995 kHz wiederholt. Ebenfalls nach diesem Schema sollen im August an den Wochenenden Sendungen der französischen Redaktion von RTI ausgestrahlt werden. Die Voice of America bzw. deren Mutterorganisation USAGM, bei uns hinlänglich bekannt als International Broadcasting Bureau, kehrt zurück auf Kurzwelle, und zwar über die Sendeanlage in Lampertheim. Es soll zunächst am Anfang Testsendungen geben, wie Bernd Seiser vom RTI-Hörerclub Ottenau mitteilt. Ausstrahlungen sind dienstags und donnerstags nach folgendem Plan in Englisch vorgesehen. 5860, 7370, 9950, 12.035 und 13.710 kHz jeweils von 7 bis 13 Uhr, 13.760 kHz von 8 bis 11 und 15.690 und 15.730 kHz von 7 bis 11 Uhr UTC. Wann genau der Sendebetrieb dieser Testsendungen stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Empfänge konnten jedoch noch nicht festgestellt werden. Bernd Seiser informiert weiterhin, dass Radio de Vliegende Holländer, ein kleiner niederländischer Low-Power-Sender, am 14. August ab 18 Uhr über die Sendeanlage in Romul in Südfrankreich mit einer reduzierten Leistung von 500 Kilowatt auf Sendung gehen will. Eine Frequenzangabe ist noch nicht bekannt, aber ich vermute sehr stark, dass es die dortige Stammfrequenz 1467 Kilohertz sein wird. Außerdem wird diese Frequenz vom Vliegende Holländer mit geringer Leistung von 0,05 Kilowatt lokal auch in Meppel im Nordosten der Niederlande eingesetzt. Free Radio Service Holland veranstaltet wieder seinen Summer Splash, und zwar jeweils am 26.07., 2. und 9.08. in der Zeit von 19 bis 21 Uhr. Die Frequenzen sind noch nicht fix, möglicherweise werden es wie am 31. Mai wieder 5840, 7400, 7700 9300 und 3985 kHz sein. Ich werde darüber im kommenden Beitrag Näheres vermelden. Am 26.07. geht Michael Fischer zum 100. Mal mit Jake FM auf Sendung. Von 12 bis 14 Uhr wird er auf Kurzwelle 6070 und 9670 kHz via Channel 292 zu hören sein. Danke an Thomas Becker in Bonn für diese beiden Informationen. Es geht weiter mit Meldungen aus dem Digitalradiobereich. Deutschlandradio treibt die Digitalisierung des Hörfunks weiter voran. Mit 10 neuen, für die zweite Jahreshälfte 2026 geplanten Anlagen erhöht sich die Anzahl der Sendestandorte für den ersten bundesweiten DAB Plus Multiplex im Kanal 5C auf insgesamt 193. Nachdem der Standort Rottweil-Deilingen Ende Juni erfolgreich aufgeschaltet wurde, sollen im dritten und vierten Quartal weitere Inbetriebnahmen erfolgen. Hier eine kurze Übersicht. Baden-Württemberg, Wittow und Heidenheim, Bayern, Gemünden, Esselbach und Einödriegel, Mecklenburg-Vorpommern, Wustrow, Rheinland-Pfalz, Linz, Thüringen-Suhl, Sachsen, Weißwasser und in Schleswig-Holstein der Standort Puttgarden. Mit den Investitionen in die Stärkung des DAB Plus Sendenetzes folgt Deutschlandradio auch den Vorgaben der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Mit den für dieses Jahr geplanten Inbetriebnahmen steigt die Zahl der Menschen, die Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova zu Hause mit einer Zimmerantenne empfangen können, auf fast 80 Millionen. Das sind in etwa mehr als 92% der Bevölkerung. Die Flächenversorgung für den mobilen Empfang liegt jetzt schon bei mehr als 98% und wird weiter wachsen. Die Versorgung entlang der Autobahnen liegt bereits bei über 99% und entspricht damit nahezu einer Vollversorgung. Vom Ausbau des Sendernetzes für den ersten bundesweiten DAB Plus Multiplex profitieren neben den Deutschlandradio-Programmen auch Privatsender wie Absolut Relax, Klassikradio und Schwarzwaldradio. Zum Schluss eine Meldung aus Hessen. Der Hessische Rundfunk plant einen weiteren Sender für seinen landesweiten DAB Plus Multiplex im Kanal 7b. Vorgesehener Standort ist Marburg-Spiegelslust mit einer Strahlungsleistung von 2 Kilowatt. Das geht aus den Daten der Bundesnetzagentur hervor. Der Sender könnte Versorgungslücken im Stadtgebiet Marburg schließen. Wann die Station in Betrieb genommen werden könnte, ist noch nicht absehbar. Und das waren die DX-Tipps für heute. Beste 73 und 55 aus Frankfurt am Main und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Heinz für diesen DX-Beitrag und ihr hört weiterhin das DX-Programm hier von Radio HCJB. Am letzten Wochenende ging das Audiosignal verloren von unserem Sender von HCJB. Das bitte ich zu entschuldigen und wir haben das erst am Montag wieder richten können. Ich hoffe, seit Montag läuft das wieder alles ganz normal. Bitte schreibt uns doch auch, falls ihr feststellt oder falls einer das hört, dass mal kein Signal da ist oder dass wir nicht so gut zu hören sind. Oftmals ist das Kurzwellensignal ja nicht so richtig gut, aber wie gesagt, wir sind darauf angewiesen, dass ihr uns das auch mitteilt. An dieser Stelle auch ein Dankeschön an Bernd Seiser, der darauf reagiert hat und mich benachrichtigt hat. Jetzt geht es aber weiter mit der kleinen Andacht und Rüdiger Klaue.
Der bekannte amerikanische Schriftsteller Wallace wollte, von einem Freund dazu aufgestachelt, ein Buch schreiben, um die Unwahrheit des christlichen Glaubens zu beweisen. Mehrere Jahre durchstöberte er alle Bibliotheken auf der Suche nach alten Schriften. Schließlich glaubte er, genügend Beweise gesammelt zu haben und begann mit dem Schreiben. Er verfasste das erste Kapitel, dann das zweite und auch das dritte. Beim vierten Kapitel hörte er auf. Bestürzt stellte er fest, dass er durch die intensive Beschäftigung mit den alten Quellen immer mehr zu der Überzeugung gekommen war, Jesus habe wirklich gelebt und gewirkt. Tagelange innere Kämpfe und Zweifel folgten. Eines Nachts, als er nicht schlafen konnte, kniete Wallace vor dem Bett nieder und bat Gott das erste Mal in seinem Leben darum, sich ihm zu offenbaren. Gegen Morgen empfand er ein tiefes Gefühl der Erleichterung und des Friedens. Er erzählte seiner Frau davon, und sie erzählte ihm, dass sie von dem Tage an, an dem er das Buch begonnen hatte, besonders für ihn gebetet habe. Was sollte nun mit dem gesammelten Material geschehen? Seine Frau riet ihm, ein ganz neues Buch zu schreiben, in dem er Jesus als den Retter der ganzen Welt darstellte. So machte sich Wallace an die Arbeit und schrieb ein ganz neues Buch. Es erhielt den Titel Ben-Hur und wurde weltberühmt. In Hesekiel 11, Vers 19 heißt es, »Ich will ihnen ein anderes Herz und einen neuen Geist geben.«
Schön, dich wiederzusehen. Mensch, du hast dich gut gehalten, scheinst durchs Leben zu gehen, so wie eh und je. Dich heut wiederzusehen, lässt die Bilder aus den alten Zeiten wieder erstehen. Schön, dich wiederzusehen. Hast du, wenn du lächelst, noch die Fältchen um den Mund? Nickst du manchmal noch im Kino ein? Suchst du immer noch so lange deinen Schlüsselbund? Lebst du noch von mehr als Brot allein? Magst du immer noch die Krimis mit dem Happy End? Schrecken dich noch Spinnen an der Wand? Pfeifst du manchmal noch, he's got the whole world in his hand? Fängst du dir so leicht noch Sonnenbrand? Schön, dich wiederzusehen. Mensch, du hast dich gut gehalten, scheinst durchs Leben zu gehen, so wie eh und je. Heut wiederzusehen, lässt die Bilder aus den alten Zeiten wieder erstehen. Schön, dich wiederzusehen.
Ihr hört weiterhin das DX-Programm hier von Radio HCJB. Und da die Beiträge von Heinz Schulz und auch der Welle 370, der gleich kommt, etwas länger sind als normal, nur ganz kurz ein paar Hinweise zu unserem Programm. Und zwar könnt ihr die DX-Sendung hören jeden Samstag und Sonntag um 6.30 Uhr, 11.30 Uhr, 16 Uhr, 19 Uhr und 23 Uhr, jeweils mitteleuropäischer Sommerzeit. Wir sind zu hören auf Kurzwelle auf 3995 kHz und 5920 kHz. Im Internet unter www.hcjb.de, dort im Livestream. Ihr könnt auch die Sendung verfolgen über Satellit, über den Satelliten Astra, und wir haben eine Telefon-App. Zum Schluss der Sendung gebe ich wie immer unsere Adresse bekannt. Jetzt das Programm der Welle 370.
Funkerberg, Rundfunkstadt. Sie hören Welle 370, das Funkerberg-Radio.
Welle 370, Funkwellennotizen.
Am 20. Juni des Jahres 2026 war es soweit. Der neue Eingangsbereich des Museums Funkerberg wurde zur öffentlichen Nutzung freigegeben. In dieser Funkwellennotiz dokumentieren wir das Rahmenprogramm. Wir beginnen mit Auszügen aus der Begrüßungsrede der Bürgermeisterin Michaela Wiczorek.
Ein herzliches Willkommen zu einem wunderschönen Tag, einer wunderschönen Veranstaltung, die auch mit mir persönlich ein bisschen was zu tun hat. Ich habe 2016 in dieser Stadt angefangen zu arbeiten als Fachbereichsleiterin für Bauen und Stadtentwicklung. Und im Oktober war der Beschluss gefasst worden von der Stadtverordnetenversammlung, sich dem Eingangsbereich zu widmen, weil man wollte, dass das Museum barrierefrei zu erschließen ist. Und in der ersten Skizze war da hinten in der Ecke ein Aufzug für, glaube ich, gerade mal 2 Personen. Und ich nur frisch Bauwesen bin dann zu Dr. Franzke und Jörn Perlig, der war damals Kämmerer, und habe gesagt, da müsst ihr euch einen anderen suchen. Dann haben wir erstmal nochmal grundlegend angefangen, die Planung zu überarbeiten. Und so wurde Stück für Stück aus einer 875.000 Maßnahme eine Maßnahme, die am Ende 5,53 Millionen Euro gekostet hat. Da gab es schon ein Aufstöhnen, aber was mir gefallen hat, ist, dass man sich bewusst war, hier Geld auszugeben für etwas, was niemals sich selber refinanzieren kann. Das war den Stadtverordneten voll bewusst, dass wir hier Geld für einen unserer auf dem Tafelsilber der Stadt stehenden Gebäude haben, mit Geschichte, mit einem Bezug zur Geschichte. Da war ich auch stolz auf diese Stadtverordnetenversammlung und auch auf diese Stadt, weil die Mehrheit sich bewusst war, hier eine Entscheidung zu treffen und nicht die Frage zu stellen, kriegen wir durch Museumseintrittsgelder das jemals refinanziert? Weil das funktioniert nicht. Nicht in diesen Projekten, nicht in diesen Objekten. Das kann nicht gehen. Es wurde also 2020 dann die Baugenehmigung erteilt und viele Überraschungen kamen. Es verzögert sich. Wir hatten Corona. Wir hatten eine Krise. Da war Stahl so teuer, dass wir noch überlegt hatten, ob wir einen Konstruktionswechsel hier machen. Dann hing irgendwo so ein Tanker im Panama-Kanal fest und jeder fragt, was hat das für Auswirkungen in die Bauindustrie? Erhebliche, weil die ganzen Zulieferteile für die Brandschutzelemente, die hingen alle in diesen Tankern fest. Und dann gab es Personalwechsel im Rathaus, dann gab es also viel Personalwechsel im Rathaus. Also für uns als Stadt war das eine Riesenherausforderung. Und ich bin sehr dankbar, dass sich immer Kollegen gefunden haben, die mit großem Engagement an dieser Sache dran geblieben sind. 4 Jahre Bauzeit, 25 fertig geworden. Dann haben alle gefragt, wann geht's denn endlich los? Ja, danach ging ja erst die andere Arbeit los. Und eine Sache ist mir auch nochmal sehr wichtig. In der Zeit gab es natürlich sehr viel Diskussion mit den Menschen, die seitdem die Stadt dieses Museum bekommen hat, hier im Ehrenamt mit viel Liebe und Herzblut dieses Museum betrieben haben. All die, die nicht nur Rundfunkgeschichte bewahrt haben, sondern dafür gesorgt haben, dass sie erhalten bleibt, dass sie erzählt wird und dass sie fortgeschrieben wird. Das ist komplett im Ehrenamt. Ich wüsste mit unserem Damenlandmuseum kaum ein Museum, was in der Größenordnung als technisches Museum im Ehrenamt in dieser Form betrieben wird. Und da immer einen kräftigen Applaus an alle, die dieses geschafft haben und auch uns begleitet haben bei den Baumaßnahmen. Ich bin sehr dankbar, dass es gelungen ist, ein neues Format zu finden. Ein Format, was offen ist, auch für eine Fortschreibung. Eine Fortschreibung eines der wichtigsten Elemente unserer Stadt, nämlich die Rundfunkgeschichte, die hier geschrieben worden ist. Und ich wünsche uns allen, morgen ist ein besonderer Tag, da kommen die Besucher. Herzlich willkommen, Dankeschön an die Stadtpolitik, die das mit möglich gemacht hat. Und auf die Hoffnung auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit, auch unter diesen Rahmenbedingungen.
Bevor sich dann die Tür öffnete, ergriff Tanju Schmidt noch kurz das Wort. Er ist Geschäftsführer der städtischen EBIC GmbH, die auf dem Funkerberg zusammen mit dem Förderverein das Museum betreibt.
Ja, wir hoffen, dass wir diese Geschichte, die wir hier auf dem Berg haben, tatsächlich noch über Jahre weitererzählen können. Und wir sind gerade dabei, die Geschichte neu zu erzählen. Wir haben eine Transformation der Ausstellung vorgenommen und möchten die auch gern präsentieren. Daher würde ich Sie alle einladen, betreten Sie das Haus. Wir haben auch extra ein bisschen runtergekühlt, ja, dass Sie, kommen Sie ein bisschen aus der Sonne. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal symbolisch die Tür. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir vielleicht alle runter mal in den Sendersaal. Da ist mittlerweile genug Platz. Und dann schauen wir uns mal die neue Form der Ausstellung an, so wie sich das hoffentlich in den nächsten Monaten und Jahren noch weiter durch die restlichen Räume ziehen wird. Genau.
Also, vielen Dank, die Tür ist offen. Herzlich willkommen, kommt rein. Die Kollegen haben was vorbereitet und kommt erstmal mit rein. Und
ich hoffe, das Leitsystem führt Sie direkt zum Sendersaal.
Ich bin jetzt der Erste. Na ja, dann los. Ja, los. Und so folgen wir den ersten Besuchern in das Museum Funkerberg und hören Marcel Rex zu. Er ist der Kurator der Ausstellung im Sendersaal.
Treten Sie gerne mal ein. Also, herzlich willkommen im Sendersaal, im Fokus unserer neuen Ausstellung. Wenn man in den Raum reingeht, dann sieht man natürlich zuerst, es hat sich wahnsinnig viel verändert. Wir haben ein neues Ausstellungsbausystem und wenn man auf die ersten Texttafeln guckt, sieht man, wir sind Deutsch-Englisch. Wir haben hier im Rundgang den Fokus auf Königs Wusterhausen und Zeesen gelegt, um die lokale Rundfunkgeschichte zu erzählen. Aber wir machen auch immer wieder Blicke ins große Ganze. Und wir beginnen dann erstmal mit den Anfängen der Nachrichtenübertragung hier.
Rauchzeichen ganz am Anfang, Telegrafenstrecken. Da haben wir auch eine erste Neuerung in der Dauerausstellung, und zwar die Entdeckerstation, die Interaktivstation. Dank des Fördervereins, das muss man wirklich lobend erheben, haben wir verschiedene Möglichkeiten, diese ganzen theoretischen Grundlagen spielerisch zu erläutern. Und nach dieser übergreifenden Einordnung kommen wir dann auf Königs Wusterhausen zu, und zwar mit den Anfängen. Und 1914, 15 begann dann hier der Bau vom Senderhaus 1, in dem wir uns auch heute befinden, und wurde auch abgeschlossen.
Und wer nun wissen will, wie es im Sendersaal wirklich aussieht, der kommt zu uns ins Museum Funkerberg an der Wiege des Rundfunks.
Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
Gesprochen von Jerome. Es ist wirklich passiert und die Nachricht des Monats Juni. Das Museum auf dem Funkerberg ist wieder für Besucher geöffnet. Am 20. Juni wurde der neue Eingangsbereich mit einer feierlichen Zeremonie seiner Bestimmung übergeben. Im Beisein der Bürgermeisterin der Rundfunkstadt und von Vertretern aus Politik und Gesellschaft wurde das Museum ganz offiziell wieder der Öffentlichkeit übergeben. Zu dieser Öffnung sagt Bürgermeisterin Michaela Wiczorek:
Ja, ein Willkommen, ein Willkommensgruß an Bürgerinnen und Bürger und an Besucher, die lange darauf gewartet haben, dass hier das Museum endlich wieder zugänglich ist und Geschichte aus Königs Wusterhausen wieder erlebbar wird.
Wiege des Rundfunks kann es nur einmal geben. Was bedeutet eigentlich diese Institution hier, Museum Funkerberg, für die Stadt?
Ja, ich glaube, dass dieses Bewusstsein, das Sendebewusstsein der Königs Wusterhausener vielleicht auch mit der Geschichte zu tun hat. Und dieser Stolz, der eigentlich mit der Landmarke des Sendemastes schon ein Stück Heimat symbolisiert. Das ist erstmal so ein erstes Gefühl, was natürlich entsteht, wenn man nach Hause kommt und seinen Sendemast sieht. Und die Geschichte, die dahinter steckt, glaube ich, können wir jetzt noch viel besser erzählen. Vor allem all den neuen Bürgerinnen und Bürgern, die hierher gezogen sind, um die Geschichte noch besser erleben zu können und anfassen zu können. Die Jahre der Bauzeit und des Nichtzugangs haben eigentlich nur immer ein kleiner Personenkreis nur wahrnehmen können. Diese Geschichte nochmal so jetzt noch rauszuholen und sich der zu stellen, passt hervorragend mit den Plänen, die wir als Stadt haben, die Areale des Funkerberges nochmal neu zu überplanen und sie in die Zukunft zu tragen. Und auch da wollen wir innovativ sein. Also eigentlich steht der Funkerberg mit seinen Sendehäusern für die Zukunft dieser Stadt. Sie stand damals für Zukunft und sie steht jetzt nach wie vor für Zukunft.
Welle 370, die Hörerecke.
Herzlich willkommen zur Hörerecke im Juni 2026. Von eurem Hörerpostbearbeiter Detlef werdet ihr alle, liebe Welle 370-Freunde, zum Bestätigungsbeitrag der Posteingänge begrüßt. Per E-Mail und Schneckenpost sind wieder zahlreiche Zuschriften eingetroffen, die heute benannt werden. Bei allen Einsendern bedanke ich mich für die Post. Die Briefschreiber mit Rückportobeigabe erhalten einen besonderen Dank. Von Bernd Seiser haben wir 6 Empfangsberichte zu unseren Sendungen im März und April auf Kurzwelle, im Internet und bei Radio HCJB erhalten. Uwe Leisterer hat 3 Empfangsberichte für unsere Sendungen auf der Mittelwelle 810 kHz und den Kurzwellen 6095 und 3955 kHz im April zugesandt. Unsere Internet-Live-Sendung vom 19. April verfolgten Eva Lorenz, Gottfried Scheide, Peter Krüger und Michael Wosnitzka. Matthias Wiegand hörte am 26. April unsere Aussendung auf der Kurzwelle 6070 kHz. Weitere Hörer waren Siddhartha Bhattachary in Indien sowie Ding Lu und Gang Zihang in China, die per Web-SDR eingeschaltet waren. Am 24. Mai hörten Thomas Becker und Michael Lindner auf der Kurzwelle 6070 kHz unsere Sendung. Die Hörer berichten von vielen Störungen auf der Frequenz. Die Kurzwelle 6095 kHz wurde am 3. Mai nahezu störungsfrei von Arnold Heiles, Dieter Leupold, Dirk Hähnel, Michael Willruth, Reinhard Priese, Norbert Bachmann, Helmut Matt, Thorsten Brandenburg und Uwe Schlickfluss empfangen. Außerdem hörte noch Uwe aus Hohenschönhausen und André Bernhard die Sendung. Weitere Hörer der Sendung vom 3. Mai auf 6095 kHz waren Adam Amirkanov in Rumänien, Juan Carlos Perez in Spanien und Andrew Kuznetsov in Lettland. Am 10. Mai war bei Fritz Walter Adam die Kurzwelle 3955 kHz zum Hören unserer Sendung eingeschaltet. Des Weiteren haben Rob den Böhr in den Niederlanden und Silvestro Tanini in Italien die Kurzwelle 3955 kHz zum Empfang benutzt. Detlef Jörg hörte am 9. Mai auf der Kurzwelle 3995 kHz bei Radio HCJB den Sendebeitrag vom Funkerbergmuseum. Manchmal bekommen wir auch falsche Empfangsberichte. Unser junger Hörerfreund Erik Olivan Oreus schreibt in seiner Post, dass er am 23. April in den späten Abendstunden auf der Mittelwelle 810 kHz eine Musiksendung gehört hat. Das war nicht unsere Sendung. Die Hörerecke für Juni 2026 ist an dieser Stelle abgearbeitet. Alle Hörerfreunde, deren Post bis kurz vor Aufzeichnung des Sendebeitrags auf dem Funkerberg eingetroffen ist, wurden genannt. Bis zur nächsten Ausgabe, Guti X, guten Empfang und alle guten Wünsche von eurem Hörerpostbearbeiter Detlef.
Lieber Hörer, schön, dass du uns eingeschaltet hast. Noch viel schöner aber ist, wenn du uns sagst, dass du uns eingeschaltet hast. Darum schick uns doch bitte eine E-Mail an welle370@funkerberg.de. Du kannst uns aber auch eine Post schicken, einen Brief oder eine Postkarte. Die sendest du an Welle 370, Funkerberg 20, Senderhaus 1 in 15711, Königs Wusterhausen. Und alle Kinder des 21. Jahrhunderts nutzen die Handynummer 0151 700 15711.
Ein ganz herzliches Dankeschön an das Team der Welle 370 für diesen Beitrag. Und hier nun unsere Adresse, damit ihr uns auch gerne schreiben könnt. Die lautet Radio HCJB Deutschland, Postfach 2504 in 32715 Detmold. Oder schickt uns eine E-Mail unter info@hcjb.de. Das war's für das Wochenende 11. 12. Juli. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Horst Wiese und ich wünsche euch noch eine schöne Woche, gute X und Gottes Segen und bleibt auch gesund.
The most beautiful night of the year. All the stars light up the sky. And the city is sparkling with silver and gold from a million points of light. A reflection of something that's deeper than just a flicker. Something more. Jesus, light of the world, shine through the darkness, bright as the day. Jesus, light of the world, shine in our hearts, show us the way tonight. Child in the manger, kings bow down and angels sing. The Lord of the universe has come here to save us, a precious offering. All the heavens above and the earth below.
Verse für Kinder erklärt.